Eine kleine Passage aus dem nachfolgenden Text sei dem Podcast vorangestellt. Werden die stets von einer bestimmten Gruppe von Menschen verursachten gesellschaftspolitisch bestimmenden Prozesse, also machtelitären Prozesse, nicht adäquat ausgeleuchtet, kann sich in einem konkreten Menschen und so auch in Masse erst jenes ausbilden, welches Obskuranten gern als dunkle Seite des menschlichen Wesens benennen. Obwohl Ausdruck einer machtelitär bedingten gesellschaftspolitischen Störung dessen seiend, deren ideologische Bedeckung man zwar Ausdruck von Zivilisation nennt, so dass aus machtelitärer Blickrichtung behauptet, gegen das Dunkle, das Böse, eine bestrafende Unternehmung gegen einen einzelnen Menschen zu richten oder gegen eine andere Gruppe von Menschen, ein Volk, ein kriegerischer Akt zu starten sei, der selbstverständlich allein der Verteidigung diene, also tatsächlich jeder Gruppe und ihren geschlechtsunspezifischen Profiteuren dienend, was ihre Funktionselite ihnen aber eloquent zu verschweigen wissen wird. Produkt mentaler Gärung. Wieso sollte man sich auf hintergründige Suche nach einer Erklärung für so konstant realitätsfernes wie kollektiv schädlich seiendes Überlegen, Meinen und Treiben der Funktionseliten der Westlichen begeben? Vielleicht, dass im kollektiven Blickfeld die Ursache dafür sichtbar werden kann, dass alles aus der großen Propagandablase der Westlichen nach außen dringende wie übles, längst KI-durchwirktes Abschaumen anmutet. Aber dieses Abgeschaume ist nicht ein von aufgeklärten Obskuranten dann gern beschworenen dunklen Seite des menschlichen Wesens ins Lichte getretene Etwas, sondern ist jenes Endprodukt, welches sich ergibt, so jene alte Manipulationsmethode, die heutzutage Wahrnehmungsmanagement heißt, zur machtpolitischen Einflussnahme auf Massengesellschaften kontinuierlich verwendet wird. Vor diesem Hintergrund stelle ich die Behauptung auf. Die heutige Propagandablase der Westlichen kann als spätes Produkt eines im Laufe des 18. Jahrhunderts als reaktiv eingesetzt habender mentaler Prozess verstanden werden, der heutzutage in den Köpfen der in solcher Blase in Masse einsitzenden bürgerlichen Intellektuellen deshalb schließlich zu mentaler Gärung geführt hat, da sich dieser Prozess einst selbst in jener Wahrnehmungsblase ereignete, die man zwar Aufklärung nennt, somit dieser Prozess sich seitdem fortgesetzt in den Köpfen der Masse der bürgerlichen Intellektuellen ereignet und dieser Gärungsprozess mit eigentümlicher Dynamik, sozusagen mit mentaler Gärungsdynamik einhergeht. Da jene Wahrnehmungsblase selbst das Produkt dessen ist, welches man exzeptionalistische Inblicknahme der Welt nennen kann und diese ihre erste Prägung in der paulinischen Jesusbewegung bzw. in dem daraus resultierenden paulinischen Christentum findet. Denn die Propagandablase der Westlichen umschließt die Wahrnehmungsblase ihrer Funktionselite in Politik, spindoktorischer Wissenschaft, Medien, Konzernen und Kulturbetrieb dicht. Zumindest, also vor dem Hintergrund der laufenden nationalen wie internationalen gesellschaftspolitischen Ereignisse gesprochen, ein an dieser Stelle derartig skizzierter mentaler Gärungsprozess ist deshalb berechtigt, als sich kollektiv in den Köpfen der Funktionselite der Westlichen ereignend anzunehmen, als real sich dort ereignend anzunehmen, Da das aus dieser Propagandablase nach außen dringende, unisono realitätsabgewandte von Sinnen meinen, sich durch das hier skizzierte sinnig begründen ließe. Demnach, so man's nur zureichend objektiviert betrachten wollte, jenes, welches man gern als Aufklärung, gar als Zeitalter der Aufklärung benennt, und die Despoten jener Zeit bis auf den heutigen Tag als Aufgeklärte verklärt werden, weil diese mental beeinflussungsreiche Intellektuelle um sich scharten, dass die von den mental beeinflussungsreichen dominant beeinflusste Masse der Intellektuellen nur ja nicht auf machtelitär abwegige Gedankenbahnen geriete und auf diese Weise diese Masse womöglich in Masse ein machtelitär abwegiges Denken zu beüben begänne. Stattdessen die um diese Despoten gescharten mental beeinflussungsreichen Intellektuellen diesen das gesellschaftspolitische Rüstzeug fürs Effizientmachen ihrer machtpolitischen Systeme lieferten. Da es auch für mental beeinflussungsreiche Intellektuelle klar ist, dass ihr Überlegen und Meinen Eigenkarriere freundlich zu sein hat, so dass die von diesen mental beeinflussungsreichen Intellektuellen dominant beeinflusste intellektuelle Masse diese Systeme dann, so folgsam wie willig, strukturell entsprechend auszukleiden befähigt wurde. Nach reaktionärer Drehung des Denkens der intellektuellen Angehörigen dieser Masse durch die dominante Einflussnahme der sie führenden mental beeinflussungsreichen Intellektuellen. Und übrigens die von dieser Masse herrührende heutige Masse der Intellektuellen dies so folgsam wie willig fortgesetzt tut, da damals wie heute den Intellekt primär eigen interessiert, karriereüberlegungstechnisch verwendend, somit die Masse der Intellektuellen bis auf den heutigen Tag so folgsam wie willig beispielsweise jenes einst von mental beeinflussungsreichen Intellektuellen geschaffene gesellschaftspolitische Rüstzeug zur machtelitär genehmen Ausformulierung kollektiv wirkkräftiger, jetzt auf die Masse der Menschen wirkender Narrative verwendet. Deshalb, es sei empfohlen, damit der tatsächliche Charakter dessen erkennbar werde, welches zwar gern als Aufklärung, gar als Zeitalter der Aufklärung etikettiert wird, wäre es aufklärend, jene Aufklärung mit dem Etikett aufgeklärter Obskurantismus zu versehen, und benennte man jenes Zeitalter dementsprechend um. Denn zwar mag nachfolgend gestellte Frage jenen Zeitgenossen als so empörend wie irritierend erscheinen, die ungenügend meinen, dass es vor dem Hintergrund aktueller nationaler wie internationaler gesellschaftspolitischer Misere genüge, den romantisierten Blick nur unbeirrt wieder auf jenes auszurichten, das als am realen Volk vorbeigehendes national-identitäres Gedankenkonstrukt Weimarer Klassik gilt. Wenn dieses Konstrukt auch heute noch für national-identitäres beschwörende, also am realen Volk vorbeigehende Veranstaltungen geeignet seind, so sie sich nur genügend vom realen Volk abgeschirmt ereignen. Lautet diese Frage doch, wie viel Geheimrätliches verbirgt sich in dem poetischen Werk eines gewissen Herrn Goethe? Übrigens, daher kommt es, dass bei der Beschäftigung mit dem Fall Cagliostro auf den Geheimrat zurückzukommen ist. Denn jene gestellte Frage lässt sich so sogar blickerweiternd beantworten, nämlich so sogar das heutige machtelitäre Streben und das daraus resultierende gesellschaftspolitische Treiben und Meinen bequem gleich mit ausleuchten könnend. Da am Fall Cagliostro sich machtelitäres Streben exemplarisch aufzeigen lässt, liegt solches Streben dem heutzutage sich funktionselitär ausdrückenden nationalstaatlichen wie internationalstaatlichen gesellschaftspolitischen Treiben und Meinen doch genauso zugrunde, nur sozusagen technisch aufgemotzt. Da das machtelitäre Streben lediglich durch die im ausgehenden 18. Jahrhundert eingesetzt habende allgemeine und deshalb machtelitär akzeptierte Verbürgerlichung verschleiert wurde. Nun, damit verdeutlicht werde, wie nachhaltig der aufgeklärte Obskurantismus wirkte, sei dies an dieser Stelle an der harmlos daherkommenden Übertragung des Titels eines großen russischen Romans ins Deutsche aufgezeigt. Und zwar erschien im Jahre 1882 die erste von Wilhelm Henkel besorgte deutsche Übertragung des im Laufe des Jahres 1866 erschienenen Feuilletonromans Dostojewskis Prestuplenje i Nakasanje unter dem Titel Raskolnikow. Aber die nachfolgenden Übertragungen dieses Romans ins Deutsche trugen dann vorzüglich den Titel Schuld und Sühne oder eine Kombination aus diesen beiden Titeln. Erst im Jahre 1921 verwendete Alexander Eliasberg für diesen Roman den Titel Verbrechen und Strafe, der dem Sinn des russischen Originaltitels am nächsten kommt. Aber die moralisierende Betitelung Schuld und Sühne ist bis heute vorherrschend geblieben. Daran konnte auch die von Svetlana Geyer geleistete, im Jahr 1994 veröffentlichte Übertragung dieses Romans ins Deutsche sowie die dafür erneute Verwendung jenes dem russischen Originaltitel am nächsten kommende Titel Verbrechen und Strafe nichts ändern. Und so bleibt der moralisierende Titel Schuld und Sühne jener, der sofort einfällt, ist von jenem Roman Dostojewskis die Rede, dessen abgründige Charakterzeichnung Rodion Raskolnikows wohl ohne sein eigenes abgründiges Denken überhaupt nicht auszudenken gewesen wäre. Will sagen, der Titel Schuld und Sühne behindert eine unverstellte Inblicknahme jenes Romans, da ideologischem, in diesem Fall moralisierendem Denkmuster folgend und sich genau deshalb mental festgesetzt habend, was mich ohne weiteres an die heutige Masse der geschlechtsunspezifischen Vertreter der westlichen Funktionselite denken lässt, da sich deren als moralischer Zeigefinger einherschreiten stets und ausschließlich dann ereignet, so ihnen ein solches sich aufführen als ideologiepolitisch opportun und vorzüglich ihnen selbst selbstverständlich karrierefreundlich seiend erscheint, wie es für selektive Empörlinge wohl überhaupt charakteristisch ist. Und deswegen, also eben wegen des sich mental festgesetzt habenden ideologischen Denkmusters, jenes fortgesetzt bequem zu überschleiern helfend, das sich erst dann als menschlich Abgründiges auftut, wird das Plastische des menschlichen Wesens in jenes gepresst, das man zwar Zivilisation nennt, das tatsächlich aber Ausdruck dessen ist, das wohl mit machtelitär orientierte Gesellschaftsentwicklung adäquat zu etikettieren wäre, somit jenes einen völlig anderen Charakter aufweisen würde, welches man Zivilisation nennt, wären die nationalen wie internationalen gesellschaftspolitischen Verhältnisse dem menschlichen Wesen genehme. welche Konsequenzen das wohl für die Machtelitären hätte. Demnach ein Ergebnis, eine der Auswirkungen solcher Pressung erst durch jene Überschleierung rätselhaft bleibend. Vor diesem Hintergrund bedeutet das zum einen, man wird sich diesem Werk Dostojewskis angemessen nähern, versteht man es nicht als gegenaufklärerischen Entwurf, hingegen als schriftstellerische Reaktion auf nicht zureichend erfolgte Aufklärung. Zum anderen, sozusagen erweitert betrachtet, werden die stets von einer bestimmten Gruppe von Menschen verursachten gesellschaftspolitisch bestimmenden Prozesse, also machtelitären Prozesse, nicht adäquat ausgeleuchtet, kann sich in einem konkreten Menschen und so auch in Masse erst jenes ausbilden, welches Obskuranten gern als dunkle Seite des menschlichen Wesens benennen, obwohl Ausdruck einer machtelitär bedingten gesellschaftspolitischen Störung dessen seiend, deren ideologische Bedeckung man zwar Ausdruck von Zivilisation nennt, so dass aus machtelitärer Blickrichtung behauptet, gegen das Dunkle, das Böse, eine bestrafende Unternehmung gegen einen einzelnen Menschen zu richten oder gegen eine andere Gruppe von Menschen, ein Volk, ein kriegerischer Akt zu starten sei, der selbstverständlich alleine Verteidigung diene, also tatsächlich jener Gruppe und ihren geschlechtsunspezifischen Profiteuren dienend, was ihre Funktionselite ihnen aber eloquent zu verschweigen wissen wird. Wieso machtelitäre Prozesse ausleuchten? Da dann die eigentliche Ursache solcher Störung ins kollektive Blickfeld träte und ein solches Ausleuchten auch konsequent geschähe, wäre es gesellschaftlicher Konsens, machtelitäre Prozesse adäquat auszuleuchten. Was aber deshalb nicht geschieht, da die Gesellschaften der Westlichen alles Mögliche sein mögen, nur eines nicht, Demokratien. Übrigens, wie könnte man überhaupt von einer solchen Gruppe von Menschen, also von einer machtelitären Gruppe, erwarten, dass sie sich dafür einsetzen wollte, dass die von ihr bzw. heutzutage von ihrer Funktionselite in Politik, spindoktorischer Wissenschaft, Medien, Konzernen und im Kulturbetrieb verursachten gesellschaftspolitischen Prozesse adäquat ausgeleuchtet würden? Das bedeutet übrigens auch, jene unzureichende Aufklärung konnte lediglich dem Obskurantieren sich damals updatender machtelitärer gesellschaftspolitischer Prozesse nützlich sein, deren Ergebnis ich als bis auf den heutigen Tag wirkkräftige politische Reaktion bezeichne. Dies eine Reaktion, die man keineswegs als parteipolitisch verortbare Größe verstehen darf, da ideologisches Instrument zur machtelitären Justierung gesellschaftspolitischer Prozesse seiend, so dass was nicht verwundern sollte, dass heutzutage die von der Materie abgeschilferten Gedankenbahnen von etwas überwuchert sind, welches ich aufgeklärten Obskurantismus nenne. Denn diese sind jene Gedankenbahnen, die genau deshalb von der Masse der Intellektuellen, man muss sagen, von der Masse der bürgerlichen, also primär westlichen Intellektuellen bevölkert werden, da ihr Abgeschilfertsein erst ein von dieser bürgerlichen intellektuellen Masse gern verfolgtes, von der Masse der Menschen losgelöstes, von der Wirklichkeit abgehobenes, aber so erst ein machtelitär gebundenes Denken, ein machtkonformes Denken möglich macht. Und das wirkt sich im heutigen, von jener intellektuellen Masse präparierten und von der politischen Masse ausgeübten machtelitären Tun geradezu exemplarisch aus. Man muss sagen, fatalerweise aus. Eben wegen jener aufgeklärt obskurantischen Überwucherung der von der Materie abgeschilferten Gedankenbahnen. Da es ein sich nicht an den Ursachen für das sich Ereignen von realen nationalen wie internationalen gesellschaftspolitischen Prozessen orientierendes Nachdenken über solche Prozesse und ein daraus resultierendes Tun ist, also kein Nachdenken ist, das sich ursachenorientiert ereignet und so erst sich ursachenbedingtes Ergeben von nationalen wie internationalen gesellschaftspolitischen Prozessen zu erkennen und zu analysieren möglich macht, um auf diese Weise ein darauf basierendes, sich stetig korrigierendes gesellschaftspolitisches Tun und Meinen folgen zu lassen, sondern ein sich in der realitätsabgehobenen Welt der Vorstellungen ereignendes Nachdenken ist und so beispielsweise weder die Ursachen für den Ukraine-Konflikt und seine am 24. Februar 2022 eskalierende Entwicklung erkennen könnend, man muss wohl sagen, nicht erkennen wollend, noch jene Ursachen und die sich daraus ergeben habenden Entwicklungen angemessen betrachten könnend, man muss wohl sagen, nicht angemessen betrachten wollend, die sich in Westasien und heutzutage dort mit voller genozidaler Absicht ereignen. Deshalb, es ist zwar glaubhaft, dass die geschlechtsunspezifischen Vertreter jener Masse primär westlicher Intellektueller in ihrer realitätskontaktlosen Wahrnehmungsblase, das heißt also nicht anders als die mit ihr verschwistete geschlechtsunspezifische Masse der primär westlichen politischen Vertreter in deren realitätskontaktlosen Wahrnehmungsblase nicht erkennen, dass sie jenes längst eingestellt haben, dass man sich an für das menschliche Wesen erkennbaren Prozessen orientierendes Nachdenken und ein daraus sinnig resultierendes und sich stetig korrigierendes gesellschaftspolitisches Tun sowie Meinen nennt, gefangen wie sie, also die einen wie die anderen, in ihren von der großen Propagandablase der westlichen überstülpten Wahrnehmungsblase sind. Nun, da das wohl so ist, bei diesen Blasen handelt es sich zwar um ein interagierendes Blasengespiele, aber wegen der karrieregefährlichen Grenzschicht der großen Propagandablase der westlichen um ein nach außen geschlossenes, zumal es sich dabei wohl um ein Gespiele handelt, das letztlich als Produkt der sich aus den ideologischen Abgasungen jener aufgeklärt obskurantisch überwucherten Gedankenbahnen ergeben habenden mentalen Gärung verstanden werden muss, so daß vielleicht der bei Scheuklappen befreiter Betrachtung sich ergeben könnende Eindruck nicht trüge. Alles aus jener Propagandablase nach außen Dringende mutet wie ein übles, längst KI durchwirktes Abschaumen an. Aber dieses Abgeschaume ist nicht ein von der von aufgeklärten Obskuranten dann gern beschworenen dunklen Seite des menschlichen Wesens ins Licht getretene Etwas, sondern ist jenes Endprodukt, welches sich ergibt, so alte, heutzutage Wahrnehmungsmanagement heißende Manipulationsmethode zur machtpolitischen Einflussnahme auf Massengesellschaften kontinuierlich verwendet wird.